Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Frist ist Frust. Bundesweit protestieren Wissenschaftler und Studierende für mehr Stellen an Hochschulen und Forschungsinstituten. Außerdem blicken wir in dieser Sendung nach Bayern, wo die Pläne, das Sabbatjahr für Lehrer zu streichen, für Aufregung sorgen. Und wir fragen nach, was es denn braucht, um als Lehrkraft im Job gesund zu bleiben. All das bis drei. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Schon einmal hat der Bund das Füllhorn über die Bundesländer ausgeschüttet. Seit 2015 übernimmt er den Beitrag der Länder an der BAföG-Finanzierung. Die so einbehaltenen Mittel sollen die Länder dann aber bitteschön in die Hochschulbildung stecken. So der fromme Wunsch der damaligen Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Geschehen ist das seither nicht immer. Dafür war die Vorgabe an die Länder seitens des Bundes wohl zu unverbindlich. Die Sorge ist nun groß, dass sich ein ähnliches Szenario bei einer neuen Vereinbarung abspielen könnte. Es geht um den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Zum heutigen Stichtag müssen die Länder dem Bund ihre Ideen vorstellen, wie sie den Pakt nun umsetzen wollen. Die Sorge vieler Studierender und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist nun groß, dass sich die Länder zu wenig in die Pflicht nehmen lassen, feste Stellen an den Hochschulen zu schaffen. Diese Sorge bringen sie nun an diesem Stichtag mit einem bundesweiten Aktionstag zum Ausdruck. Unter dem Motto Frist ist Frust gab es zum Beispiel auch eine Kundgebung in Berlin. Anja Nils war für uns dabei.
Vor der Mensa der Freien Universität Berlin steht ein großes Glücksrad. Nur eins von 10 Feldern ist rot und markiert symbolisch den Hauptgewinn, einen unbefristeten Job in der Lehre an einer deutschen Hochschule, klagt Antje Thomas von der Gewerkschaft Verdi. Bislang hätten fast nur Professoren feste Stellen.
Die Bereitschaft der Hochschulen, Dauerstellen zu schaffen, war bis jetzt nicht ausgeprägt. Wir haben bis jetzt eine Befristungsquote, so bundesweit, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern von über 90%.
Zu diesen 90% wird Jan Brunner in Zukunft vermutlich auch gehören. Er schreibt derzeit seine Doktorarbeit im Bereich Politikwissenschaft. Seine Doktorandenstelle ist gerade ausgelaufen. Er bezieht Arbeitslosengeld. Eigentlich würde er nach Abschluss der Arbeit gerne an einer Universität lehren und forschen. Mit einem Familienleben sei das allerdings kaum vereinbar.
Das Hochschulsystem ist ja sehr viel von Flexibilität geprägt. Wenn man einen befristeten Vertrag findet, dann geht man vielleicht auch an eine andere Hochschule. Pendelt dann teilweise, weil man eben Freunde oder Freundinnen hier hat. Lebensplanung, ne, ist total schwierig an Hochschulen, also signifikant weniger Kinder bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als im Rest der Gesellschaft. Und es erschwert einfach die Familienplanung, da man ja nicht weiß, wann man eine sichere Stelle hat und wo die Stelle sein wird.
Aber das könnte sich durch den im Mai vergangenen Jahres unterzeichneten Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Nun ändern. Denn ab 2021 beteiligt sich der Bund erstmals dauerhaft an der Grundfinanzierung der Hochschulen. Bis 2023 stehen dafür jährlich 1,9 Milliarden Euro und ab 2024 jährlich knapp über 2 Milliarden Euro bereit. Die Länder sollen diese Mittel um den jeweils gleichen Betrag ergänzen. Mit dem Geld sollen die Studienplatzkapazitäten bundesweit auf einem hohen Niveau gehalten, Studienbedingungen verbessert und mehr unbefristete Personalstellen in Studium und Lehre geschaffen werden. Heute nun ist der Stichtag, bis zu dem die Länder gegenüber dem Bildungsministerium erklären müssen, wie sie das Geld verwenden wollen. Dass die Hochschulen dann am Ende wirklich mehr unbefristete Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter schaffen, bezweifelt Martina Regulin von der GEW.
Naja, ich glaube, sie nehmen das Geld einfach und sagen, ja, wir haben ja schon eine entfristete Stelle und das ist jetzt diese Stelle. Und da ist eben genau das Problem, dass man da dann keinen Aufwuchs findet. Und deswegen fordern wir ganz dringend, dass da ein Aufwuchs stattfindet, der nachweisbar ist.
Deshalb wird heute nicht nur in der FU, sondern an vielen Universitäten und Hochschulen bundesweit protestiert. Denn dass wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte so schnell wechseln, sei auch für die Qualität der Lehre schlecht, sagt Jan Brunner.
Da es ja auch viele Lehrbeauftragten gibt, die dann nur punktuell Kurse machen, vielleicht in interessanten Gebieten, die dann einen Kurs geben, zwei Kurse, aber dann am Schluss des Studiums nicht mehr da sind, bei denen man dann auch nicht die Abschlussarbeit schreiben kann.
Der Stellenwert der Lehre müsse deutlich erhöht werden, fordert Jan Brunner, der sich dafür auch im Bündnis FU fair und unbefristet engagiert. Reguläre wissenschaftliche Vollzeit-Dauerstellen dürften höchstens mit 8 Semester-Wochenstunden Lehrverpflichtung verbunden sein.
Lehre ist sehr, sehr unwichtig im akademischen Betrieb, hat keinen hohen Stellenwert. Es gibt nicht viele Punkte, um später eine Professur zu finden. Und dementsprechend ist das Lehrangebot war das sehr oft sehr mangelhaft eigentlich, didaktisch. Sehr große Kurse, sehr schlechte Betreuung.
Im Zukunftsvertrag seien mit der Schaffung von Dauerstellen und der Verbesserung der Betreuungsrelation bereits entsprechende Ziele vereinbart worden. Nun fordern die protestierenden Hochschulmitarbeiter und Studierenden, dass die heute fälligen Erklärungen der Länder zu diesem Thema auch überprüfbar sind. Eine freiwillige Selbstverpflichtung reiche nicht aus. Darüber hinaus müssten die Länder ihrer Verpflichtung nachkommen und die Bundesmittel auch tatsächlich in gleicher Höhe ergänzen.
Für viele Lehrkräfte in Bayern hat das neue Jahr 2020 gar nicht gut begonnen. Schriftlich ließ Kultusminister Michael Piazzolo Ihnen nach den Winterferien mitteilen, dass Sie an den Grund-, Mittel- und Förderschulen ab dem kommenden Schuljahr eine Stunde mehr arbeiten müssen. Außerdem dürfen Sie erst mit 65 in Rente gehen, ein Jahr später als derzeit. Auch auf seiner Liste das Sabbatical. Die bei vielen Lehrkräften beliebte Auszeit soll ausgesetzt werden. Alles Maßnahmen, mit denen der Kultusminister die Personallücken an den Schulen schließen will. Doch die Betroffenen fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Susanne Lettenbauer fasst die Reaktionen auf die Pläne zusammen.
Barbara Rose ist noch immer maßlos enttäuscht. Erst vor den Weihnachtsferien erhielt ihre Förderschule in Altenstadt südlich von München ein Schreiben des Kultusministeriums, wie dankbar der Freistaat den Lehrerinnen und Lehrern für ihre Arbeit sei. 2 Wochen später, direkt nach den Ferien, das nächste Schreiben an die Schulen.
Ja, ich war natürlich ganz geschockt. Und dann schlage ich die Zeitung auf, bevor ich eben losfahre und sehe, oh Gott, wie schrecklich.
Die 54-jährige Sonderschullehrerin wollte eigentlich mit 55 Jahren ein Sabbatmodell beginnen. Stunden ansparen und auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, um eine Auszeit für sich und ihren Ehemann nehmen zu können. Das ist jetzt nach der Ankündigung aus dem Kultusministerium nicht mehr möglich. Ab sofort können in Bayern keine Anträge für ein Sabbatical mehr gestellt werden. Ein Kampf gegen den Lehrermangel.
Klar, ich meine, aus dem Dienstrecht, man hat kein Anrecht auf ein Sabbatjahr. Das war halt eine tolle Möglichkeit von unserem Arbeitgeber. Das muss man einfach auch so sehen. Aber es ist halt auch so, ich meine, wenn man vor Weihnachten noch das Schreiben bekommt, dass man sich, der Kultusminister und alle Institutionen bei den Lehrern für ihr Engagement bedanken, das ja schon weit über das Maß hinausgeht, dann denkt man sich, naja, haben sie es wenigstens bemerkt, aber dann kommt gleich nach den Ferien so unangekündigt dieser Hammer.
Was die betroffenen Pädagogen wie Barbara Rose besonders an der Streichung des Sabbatjahres wurmt, der Wegfall der nachgefragten Krafttankpause für zwischendurch betrifft nur Grund-, Mittel- und Förderschulen. Aus Sicht von Sonderschullehrerin Rose leisteten gerade die Lehrkräfte dieser Schulen mit 28 Wochenstunden sowieso schon mehr als die Kollegen an Realschulen und Gymnasien. Sie verdienen weniger und der Job werde immer schwerer, sagt sie. 1570 Lehrkräfte Bayerns sind derzeit im Sabbatical. Zu viele. Das könne man sich beim derzeitigen Lehrermangel nicht mehr leisten. Deshalb müsse das Sabbatical abgeschafft werden, verteidigt Kultusminister Michael Piazzolo den Schritt, der auch vom Ministerpräsident Markus Söder abgesegnet ist.
Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen würden, würden uns Größenordnung 1400 Vollzeitkapazitäten, wie es so schön heißt, fehlen. Und die Maßnahmen zielen darauf ab, genau diesen Bedarf zu erzielen, um eben auch im nächsten Schuljahr die volle Unterrichtskapazität zu haben und auch neue Stellen entsprechend besetzen zu können.
Das Sabbatical würde nur ausgesetzt, betont Piazzolo. Wie lange ist derzeit nicht absehbar. Bereits genehmigte Anträge behalten ihre Gültigkeit. Die Landtagsopposition kritisiert die Maßnahmen als kurzfristige Flickschusterei. Anna Thumann von den Bayerischen Grünen, zuletzt Mittelschullehrerin in Bad Reichenhall, bezeichnet es als Zumutung und wenig nachhaltig.
Gerade das Sabbatjahr trägt ja zur Attraktivität des Lehrerberufs bei.
Ähnlich sieht es auch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband BLV. Die Betroffenen seien demotiviert, wettert Präsident Simone Fleischmann, lange Jahre Leiterin einer Mittelschule. Und wer wolle denn jetzt noch Grundschul- oder Mittelschullehramt studieren?
Wir können in der Krise zusammenrutschen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es nur die Grundschullehrerin tun soll. Und das Problem ist, dass es keine Signale in die Richtung gibt, mittel- und langfristig diesen Lehrermangel vielleicht auch noch zu beheben.
Bayern solle endlich die Attraktivität des Lehrerberufs verbessern, fordert Fleischmann, indem, wie in anderen Bundesländern auch, die gleiche Anfangsbesoldung der Lehrkräfte gilt, unabhängig von der Schulart. Wenn jetzt das Sabbatjahr entfällt, die Arbeitsbelastung noch weiter steigt, dann würde auch der Krankenstand steigen, prognostiziert Sonderschullehrerin Rose aus Altenstadt. Damit ist dann niemandem geholfen.
In Bayern soll es für Lehrkräfte aus dem Grund-, Mittel- und Förderschulbereich erstmal kein Sabbatjahr mehr geben, haben wir eben in einem Beitrag gehört. Und in diesem Beitrag hat eine Pädagogin die Befürchtung geäußert, dass durch den Wegfall dieser Auszeit der Krankenstand in den Lehrerzimmern steigen könnte. Wir haben uns gefragt, wie Lehrkräfte mit oder auch ohne Sabbatjahr im Job gesund bleiben können. Reden wir drüber mit Markus Eckert. Er ist Psychologe, ausgebildeter Lehrer und Leiter des Instituts Lerngesundheit. Guten Tag, Herr Eckert.
Guten Tag, Frau Brinkmann.
Herr Eckert, inwiefern hilft ein Sabbatjahr, damit Lehrkräfte auf Dauer den Belastungen im Schulalltag standhalten können?
Zunächst mal muss man tatsächlich sagen, dass das Sabbatjahr sicher nicht zur Erholung beiträgt. Also natürlich zur Erholung in dem Punkt, in dem ich das mache, aber nicht nachhaltig, weil das wissen wir alle, wir können 6 Wochen Ferien haben, also die Lehrer, und danach, nach 2, 3 Wochen, fühlt man sich wieder wie im Hamsterrad. Also dann ist der Erholungseffekt dahin. Das heißt, dass das häufig angenommen wird, dass die Erholung eine Rolle spielt, eine gesundheitliche Rolle spielt. Das ist nicht der Fall, aber es gibt andere deutliche Vorteile von einem Sabbatjahr.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel ist das so, dass wir alle, wenn wir Ressourcen verlieren, erleben wir das als Stress. Das heißt, Dinge, die uns zustehen oder von denen wir glauben, dass sie uns zustehen oder dass wir uns die verdient haben. Wenn die reduziert werden, erleben wir das als Stress und durchaus auch als krankmachenden Stress. Wenn Wertschätzung in einem Job wegfällt, und das ist ja das, was wir im Beitrag gerade gehört haben, wird das auch als krankmachender Stress von vielen erlebt. Und das lässt sich also auch durchaus physiologisch zeigen, also im Anstieg von Cortisol, dem Stresshormon und so weiter. Und wenn ich dann gleichzeitig auch noch das Gefühl habe, ich bin im Hamsterrad, ich komme da nicht raus, also ich bin sozusagen in der Falle, ich habe wenig Handlungsoptionen und mir dann noch was weggenommen wird, dann ist das auch durchaus etwas, was gesundheitlich sich niederschlagen kann. Das wird als Belastung erlebt, nicht nur von Lehrkräften, von Menschen insgesamt. Und insofern ist das Wegnehmen eines Sabbatjahrs oder der Möglichkeit dessen natürlich erstmal, was die Gesundheit angeht, eine bedenkliche Geschichte. So, da würde ich erstmal zustimmen.
Aber, ich höre ein Aber raus.
Natürlich ist das eine Geschichte, Lehrkräfte fehlen sehr deutlich und da muss man auch, wie die Kollegin auch sagte, zusammenrücken ist kein Problem. Da braucht es, glaube ich, schlaue Lösungen. Schlaue Lösungen, wie man das machen kann, wie man es kurzfristig überbrücken kann und es braucht eben aber auch langfristige Pläne.
Wie könnten diese langfristigen Pläne denn aussehen? Also damit es gar nicht vielleicht erst zu so einer Burnout-Situation kommt.
Ich glaube, wenn klar gemacht wird, es gibt ja immer diesen Schweinezyklus bei, so nennt sich das bei der Einstellung von Lehrern. Es gibt einen Lehrermangel, irgendwann sind zu viele Lehrer da und dann gehen Lehrer in Arbeitslosigkeit. Und wenn die gut in die Schulen geholt werden, das heißt, wenn wir eine Unterrichtsversorgung irgendwann von deutlich über 100% kriegen, dann glaube ich, dass Lehrkräfte dem auch zustimmen können, dass die kurzfristig etwas mehr tun, dass die auch auf Vorteile kurzfristig verzichten mit der wirklich glaubhaften und vertrauenswürdigen Option, dass sie nachher deutlich entlastet werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist das sicher bei vielen, spielt der Gesundheitsaspekt dann nicht mehr so eine große Rolle, weil das nicht als Zwang erlebt wird und nicht als mangelnde Wertschätzung.
Aber diese Lösung oder diese Option scheint ja nicht in Sicht zu sein. Das haben ja auch die Gesprächspartner in diesem Beitrag so geäußert. Dann muss ich mir ja vielleicht als Lehrkraft selber einen Plan schmieden, wie ich mit dieser Belastungssituation umgehen kann. Haben Sie denn da irgendwelche Tipps für Lehrkräfte, die trotzdem fit bleiben wollen im Job?
Also da gibt es natürlich Möglichkeiten und das machen wir auch. Wir gehen auch in Schulen, machen zum Beispiel Gesundheitsfortbildung. Wir wissen, dass kleine Auszeiten zwischendurch, also am Tag zwischendurch, so Mini-Urlaube, ich gehe spazieren, ich tue was für mich, jetzt sorge ich für mich, sind für die Gesundheit von Lehrkräften und nicht nur von Lehrkräften, von allen Menschen ziemlich maßgeblich und sind besser als der 3-Wochen-Urlaub. Das wissen wir auch. Das ist wissenschaftlich gut fundiert und dann gibt es noch verschiedene Maßnahmen, die man sonst tun kann, wie man mit dem Stress umgeht. Aber, und das ist ziemlich gut, aber all das entbehrt es nicht, das entbehrt keiner politischen Lösung. Die muss es geben.
Und auch die 12 Wochen Ferien, die ja auch immer gerne ketzerisch vielleicht von dem einen oder anderen ins Feld gerückt werden, wenn es darum geht, naja, da nimmt sich der Lehrer ein Sabbatjahr, der hat ja eigentlich schon 12 Wochen Ferien. Wenn wir jetzt mal auf diese 12 Wochen schauen, wie könnte man die vielleicht auch sinnvoller nutzen?
Das kann ich gar nicht, das sind ja hochpolitisch brisante Themen. Es müssen keine 12 Wochen Ferien im Jahr sein, um den Erholungseffekt herzustellen. Und ich glaube, wichtig bei all den Sachen ist, dass man überlegt, wie genau nutzen wir das. Ich sehe nur das Problem, wenn wir sagen, wir machen noch mehr Unterricht, also in den 12 Wochen, wir machen nur noch 6 Wochen Ferien, dann haben wir noch mehr Zeit, die wir, in denen wir Lehrer einsetzen müssen, die ohnehin schon Mangelware sind. Das, glaube ich, ist das Hauptproblem dabei, wenn wir darüber nachdenken.
Die Diskussion geht ja jetzt auch nicht darum, dass wir den Lehrern Ferien wegnehmen, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, es gibt jetzt kein Sabbatjahr mehr. Wie kann ich diese 12 Wochen, die ich dann aber immerhin auch schon habe, auch besser und anders für mich nutzen?
Ich glaube tatsächlich, dass der Erholungseffekt gar nicht das Problem ist, sondern das ist eine kluge immer eine Frage, wie setze ich das Sabbatjahr, wenn ich das nicht weggeben möchte als Arbeitgeber? Wie kann ich damit klug umgehen, um den Lehrern nicht das Gefühl zu geben, mir wird etwas genommen? Und dann kann man ja auch sagen, Sabbatjahre können länger geplant werden. Man kann überlegen, wie kann ich den Job attraktiver machen? Ich glaube, das ist wirklich eine der zentralen Fragen, die wir beantworten müssen als Gesellschaft. Wie kriege ich Nachwuchs in diesen Job? Und wie kann ich diesen Job so attraktiv machen, dass auch Lehrerinnen und Lehrer ihren Kindern sagen können, das ist ein guter Job, den kann ich nur empfehlen, studiert es auch. Und nicht nur Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch andere Leute ihren Kindern das empfehlen können. Ganz häufig höre ich das von Menschen, die sagen, ja, ich würde meinen Kindern nie empfehlen, Lehrer zu werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und da braucht es einen breiten Konsens, da braucht es auch eine breite Überlegung und da müssen Lehrerinnen und Lehrer mit einbezogen werden. Wie können wir den Job attraktiver machen?
Wann sollten denn aus Ihrer Sicht Lehrer diese Überforderung oder diese Überlastung, die sie spüren, auch vielleicht zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob sie überhaupt richtig in diesem Job sind? Also ein ganz anderer Fokus, nicht so nach dem Motto, die Situation ist schlecht. Das haben wir schon rausgestellt, denke ich. Aber es ist ja auch nicht jede Persönlichkeit für diesen Job geeignet.
Genau, also das, glaube ich, macht Sinn, dass man das frühzeitig rausfindet, am besten noch bevor ich das Studium starte. Bin ich also längerfristig in Schule gehen, bevor ich ein Lehramtsstudium starte, das wäre erstmal schon mal das Beste. Zum Beispiel im Sinne des Bundesfreiwilligendienstes oder so. Das heißt, ist das überhaupt was für mich oder stelle ich mir Schule anders vor, als es tatsächlich ist? Das wäre sozusagen das allererste, was man machen könnte. Man könnte strukturell im Studium schon die Praktika ganz, ganz viel früher machen. Das machen die Schweizer zum Beispiel. Bevor ich starte mit dem Studium, muss ich in Schule gehen, muss länger in Schule arbeiten oder Schule und Uni enger verknüpfen. Das wären alles Möglichkeiten, dass die Lehrer sehr früh merken, ist das mein Job oder kann ich noch umschwenken? Weil wenn ich erst das Examen oder den Masterabschluss in der Tasche habe, habe ich nicht mehr so unendlich viele Möglichkeiten. Und je früher ich das weiß, desto besser ist es.
Sagt Markus Eckert vom Institut Lerngesundheit in Lüneburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eckert.
Ja, sehr gerne, Frau Brinkmann.
Und das war's von uns von Campus und Karriere. Heute mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop. Darin ein Interview mit der Regisseurin Hermine Hundgeburt über ihren neuen Spielfilm Lindenberg, mach dein Ding.